Ihr Lieben, bevor ich jetzt zum Thema komme, möchte ich noch was erklären. Also, das Funkmikrofon ist defekt. Das mag den einen oder anderen freuen, weil dann kann ich mich nicht so bewegen. Aber es ist ganz einfach so, zum Verständnis. Es gibt Prediger und Sprecher, bei denen fließt die Predigt, wenn sie hier stehen bleiben. Und bei mir ist es leider gerade andersrum. Das heißt, habt Verständnis, wenn ich mal ins Stocken gerate, weil bei mir fließt es wirklich nur, wenn ich in Bewegung bleibe. Das ist einfach wichtig bei mir. Und deswegen benutze ich das so gerne. Nur heute ist es eben kaputt und ich würde euch bitten, es kann trotzdem passieren, dass ich weglaufe, dass irgendjemand mich aufmerksam macht, dass ich vielleicht zu leise geworden bin. Ich merke das vielleicht gar nicht. Also habt einfach Verständnis dafür. Und ich möchte mit einer Frage die Predigt beginnen, nämlich die Frage, das Thema wisst ihr jetzt schon, das Gemeindegebet oder das gemeinsame Gebet der Gemeinde ist das Thema. Welchen Sinn hat das gemeinsame Gebet der Gemeinde? Jetzt seid ihr dran. Esther? Genau, dankeschön. Das ist auch der Bibelvers, den ich jetzt dazu aufgeschlagen hätte, aber die Esther hat ihn schon vorgetragen. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine wunderbare Verheißung, die uns Jesus gegeben hat. Am Beispiel Jesu, und das wissen wir alle, weil Jesus hat es uns ja vorgelebt, wie wichtig die Pflege der Beziehung mit Gott ist. Wir wissen, dass Jesus morgens früh immer rausgegangen ist, weg von allen Menschen, irgendwo in die Natur oder in die Berge, um dann mit dem Vater zu sprechen. Um beim Vater seinen Tagesplan abzuholen, wie Ellen White sagt. Das heißt, er war so in Kontakt, dass sein Tag vom Vater bestimmt wurde. Und das ist ganz, ganz wichtig, die Beziehung zu Gott. Und ich glaube, ich gehe davon aus, ihr würdet mir alle einfach mal zustimmen, das ist enorm wichtig. Aber nicht unser Thema heute, sondern heute geht es um das Gebet in der Gemeinde. Und da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Die Jünger haben ja Jesus gebeten, ihm das Beten zu lernen. Wer kann mir sagen, wie dieses Gebet beginnt? Bitte? Vater unser oder auch unser Vater in dem Himmel. Richtig, ja. Wir kennen es, wir singen es, wir kennen dieses Mustergebet sehr gut. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das unser Vater heißt, dieses Mustergebet? Oder warum es nicht mein Vater, der du bist, im Himmel heißt? Jesus hat diese Formulierung gewählt, unser Vater in dem Himmel. Er merkt, ich bin auf dem Sprung. Das ist echt schwierig für mich, hier stehen zu bleiben. Es geht weiter in Vers 11. Da sagt er, unser tägliches Brot gib uns heute. In Vers 12, und vergib uns unsere Schuld. Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung. Gott legt offensichtlich großen Wert auf das gemeinsame Gebet. Ich möchte euch einladen, dass wir mal vielleicht uns einen Moment zurück erinnern an die Zeit, als Jesus gekreuzigt worden war, er auferstanden ist. Als Jesus gen Himmel fuhr, er war beim Vater und danach kam er noch einmal zurück auf die Erde und verbrachte noch 40 Tage mit seinen Jüngern und den anderen Menschen, die da eben noch waren. Er unterrichtete sie. Er hat sie ja schon die ganzen 3,5 Jahre unterrichtet, aber jetzt kam sozusagen die Abschlussunterrichtung. 40 Tage hat sich Jesus Zeit genommen, seine Jünger endgültig vorzubereiten. Und dann ging er endgültig in den Himmel. Wir wissen das alle, denke ich, aus der Bibel haben wir das sicher schon öfters gelesen. Aber die Frage stellt sich, was taten die Zurückgelassenen? Was haben sie gemacht? Ja, ich höre. Was haben die Zurückgelassenen gemacht? Nachdem Jesus in den Himmel fuhr, ja. Warte, bitte. Ja, ganz einfach. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Da heißt es, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Wieso taten sie das? Weil Jesus sie dazu aufgefordert hatte. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wie lange taten sie das? War das ihr Tageswerk plötzlich? Wie lange haben sie einmütig sich versammelt im Gebet? Die Antwort ist recht einfach, bis die Verheißung Jesu erfüllt wurde. Und wir hören jetzt einen Abschnitt aus diesem wunderbaren Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Buch heißt Gemeinschaft mit Gott. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt, also zu kaufen meine ich. Das sind Zitate von Ellen White zum Thema Gebet. Da ist aber alles drin, auch die persönliche Andacht. Und ich finde, es ist ein sehr empfehlenswertes Büchlein. Wir hören einen Abschnitt aus Seite 43.
Am Pfingsttag offenbarte sich der Unendliche der Gemeinde mit Macht. Die Herzen der Jünger wurden von einer Liebe zu anderen Menschen erfüllt, die so groß, so tief und weitreichend war, dass es sie drängte, bis an die Enden der Erde zu gehen und zu bezeugen, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Durch ernstes, anhaltendes Gebet erlangten die Apostel die Zurüstung durch den Heiligen Geist. Dann zogen sie hinaus und das Anliegen, Seelen zu retten, lastete auf ihnen. Sie waren mit Eifer erfüllt, die Siege des Kreuzes auszubreiten. Soll nicht heute ebenso der Geist Gottes als Antwort auf ernstes, anhaltendes Gebet herabkommen und Menschen mit Kraft erfüllen? Es ist ebenso wesentlich, ja noch wesentlicher, dass der Herr das, was er damals am Pfingsten für sein Volk tat, für sein Volk heute tut.
Die Ausgießung des Geistes zu Pfingsten war also die Antwort auf, wie wir gerade gehört haben, das ernste, anhaltende Gebet der Apostel und anderen, die durch den Heiligen Geist zugerüstet wurden. Ernstes, anhaltendes Gebet. Ich habe mir die Frage gestellt, ob wir das wirklich noch kennen. Kennen wir das? Ernstes, anhaltendes Gebet der Gemeinde? Und Ellen White fährt fort, indem sie sagt, wir haben es gerade gehört, soll nicht heute ebenso der Geist Gottes als Antwort auf ernstes, anhaltendes Gebet herabkommen und Menschen mit Kraft erfüllen? Natürlich soll. Wir warten doch darauf, oder nicht? Wir warten auf die Ausgießung des Geistes, wir warten auf den Spätregen. Wünschen wir uns diesen Spätregen wirklich? Ich stelle mir manchmal ernsthaft die Frage, wünschen wir uns den Spätregen? Denn wir wissen ja auch, was die Folgen sein werden. Haben wir vielleicht Angst vor den Folgen? Und sie fährt fort, Es ist ebenso wesentlich, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ja, es ist noch wesentlicher, dass der Herr das, was er damals an Pfingsten für sein Volk tat, für sein Volk heute tut. Es ist also nach Gottes Willen noch wesentlicher, dass diese Ausgießung des Geistes heute über die Gemeinde kommt. Diese Verheißung gilt uns als sein Volk. Glauben wir das? Gehen wir noch ein Stück weiter in der Apostelgeschichte. Kapitel 12, braucht es gar nicht aufschlagen. Was ist da passiert? Herodes wurde aufgestachelt von den Führern der Juden und seine Hand an die Gemeinde gelegt. Wir wissen das. Er hat Jakobus gefangen genommen und auch hinrichten lassen. Und als Herodes merkte, dass den Juden das gefällt, ja, dann hat er gedacht, jetzt weitermachen. Und hat auch Petrus gefangen genommen, ins Gefängnis gelegt und auch Petrus sollte hingerichtet werden. Das war der Grund für die damalige Gemeinde, ihr gemeinsames Gebet zu intensivieren. Wir hören einen Abschnitt, einen kurzen aus dem Buch Die gute Nachricht für alle. Das ist die neue Version von Das Wirken der Apostel, Seite 90.
Der Tod des Jakobus löste unter den Gläubigen großen Kummer und Bestürzung aus. Als auch Petrus gefangen genommen wurde, fastete und betete die ganze Gemeinde.
Das ist das, was in der Apostelgeschichte 12, Vers 5 zum Ausdruck kommt, wenn es heißt, so wurde nun Petrus ins Gefängnis geworfen, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Ja, ich glaube, dass die Gefangennahme und Hinrichtung von Jakobus ein Schock war für die Gemeinde. Damit hatte man nicht gerechnet. Doch die Gemeinde verfällt nicht in Lethargie. Nein, die Gemeinde weiß, jetzt ist es Zeit, noch viel intensiver zu Gott um Hilfe zu schreien. Und sie tut es. Und wir kennen die Antwort Gottes auf dieses gemeinsame, anhaltende, inbrünstige Gebet. Und sie haben noch das Gebet mit Fasten, wie wir gerade gehört haben, bestärkt. Und Gott schickt seinen Engel in dieses Verlies. Und wenn wir nachlesen, waren da mehrere Türen. Aber bevor der Engel da hineingeht, versetzt der Engel die ganze Wachmannschaft in einen tiefen Schlaf. Und wir dürfen uns das so vorstellen, dass Petrus da am Boden liegt und der Engel ihn anstupst und sagt, Petrus, steh auf. Und Petrus wacht auf und denkt, er ist in einer Vision. Er glaubt gar nicht, dass da leibhaftig ein Engel steht. Und der Engel wiederholt, steh auf, Petrus. Und erst als Petrus sich erhebt und er erlebt, wie die Fesseln, und das sind ja nicht so Handschellen, wie man sie heute sieht, sondern das waren so Stahlbänder, richtig unangenehme Dinger. Und er steht auf und die fallen einfach runter. Und der Engel sagt, Petrus, nimm deinen Mantel, wir gehen. Und die Tür öffnet sich. Einfach so. Geht auf. Und der Engel geht mit Petrus durch. Und die nächste Tür öffnet sich. Und die Türen schließen sich auch wieder. Die Türen waren ja am nächsten Morgen zugeschlossen. Und wir kennen die Geschichte. Die Magd Als Petrus dann vor der Tür stand, die hat er nicht mal reingelassen. Die war so geschockt. Petrus ist da. Das war Gottes Antwort auf das Gebet der Gemeinde. Aber nicht nur auf irgendein Gebet, sondern auf ein intensives, inbrünstiges Gebet, gemeinsames Gebet der Gemeinde. Als Petrus im Gefängnis war, stellte sich für niemand in der kleinen Gemeinde die Frage, gehe ich zur Gebetsversammlung oder gehe ich nicht? Jeder von uns weiß selber, was ihn davon abhält, dahin zu gehen. Sind es egoistische Gründe? Oder sind es unheilige Gründe? Sind es vielleicht banale Gründe? Oder auch unwahre Gründe? Und bei jedem Grund, den du jetzt auf den Zettel geschrieben hast oder auch nicht, oder im Herzen trägst, völlig egal. Bei jedem Grund, warum du nicht dahin gehst, warum du nicht an der Gebetsversammlung deiner Gemeinde teilnimmst, frage ich dich, welche Rolle spielt bei deiner Antwort Jesus Christus? Welche Priorität hat er bei deiner Entscheidung, nicht dahin zu gehen? Und ich möchte dir noch eine Frage stellen. Wenn es um die Gebetsversammlung deiner Gemeinde geht, wenn Jesus wenn du Jesus fragen würdest, soll ich mittwochs um 19 Uhr in die Gemeinde zur Gebetsversammlung gehen? Was würde er wohl antworten? Jetzt kommt die Auswertung. Wunderbar. Also erstmal vielen Dank für die, die geholfen haben, das auszuwerten. So, ich werde nicht alles vorlesen, nicht zu viel. Ihr habt nämlich ganz schön viel selber geschrieben, finde ich toll. Es ist immer gut zu erfahren, was bewegt euch. Ja? Ich kann euch sagen, 58 steht hier, 58 Teilnehmer haben wir. Und Entschuldigung, ich muss das gerade kurz überfliegen. Der größte Prozentsatz, 19%, antwortet, ich habe keine Lust, dahin zu gehen. Okay, danke für die ehrliche Antwort. Ich finde es gut, wenn man ehrlich sagt, warum ich nicht dahin gehe. Dann kommt der zweite Grund, die zweitmeiste Antwort, ich kann genauso gut zu Hause beten. Danke. Das ist noch deine Einstellung. Ich hoffe nach der Predigt nicht mehr. Und dann bricht es gleich runter. Aber das ist ganz wichtig, finde ich. Entschuldigung. Ganz wichtiger Punkt. Ist auch ganz oft genannt. Das ist zu langweilig. Leute, wir müssen dran arbeiten, dass es nicht langweilig ist. Also wir haben das in Erbolsheim auch schon gemacht, ich erzähle euch näher später was Näheres dazu. Was haben wir denn noch? Ja, das wäre auch noch ein wichtiger Punkt, wäre wichtig für alle Organisatoren. Ich habe keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Das muss man organisieren. Wenn jemand wirklich keine Möglichkeit hat, dann sollte das organisiert werden. Ja? Okay. Okay. Der Rest ist dann weniger. Trotzdem, vielen Dank für eure ehrlichen Antworten. Ich finde es wichtig, weil wir als Gemeinden, wir sind ja alle Gemeinde, aber die Verantwortung tragen, können nur reagieren, wenn sie wissen, wo es klemmt, ja, und was man vielleicht anders machen sollte. Ich möchte noch einmal einen Abschnitt aus diesem Büchlein vorlesen lassen, Seite 74.
Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. 1. Petrus 4, Vers 7 und 8. Worin liegt der Sinn von Gebetsversammlungen? Ist es für einen vielbeschäftigten Christen im 20. Jahrhundert nötig, daran teilzunehmen? Erstens, Treue in der Pflicht. Suche jede sich bietende Gelegenheit zum Gebet. Diejenigen, die wirklich nach Gemeinschaft mit Gott verlangt, werden die Gebetsversammlungen regelmäßig besuchen, treulich ihre Pflicht erfüllen und darauf bedacht sein, alle für sie möglichen Segnungen zu empfangen. Zweitens, unseren Geist erziehen, an den Gebetsversammlungen Freude zu bekommen. Bereite dich auf die Ewigkeit mit einem Eifer vor, den du bis jetzt noch nicht gezeigt hast. Erziehe deinen Geist dazu, die Bibel zu lieben, Gebetsversammlungen und Stunden der Andacht zu schätzen.
Ich hatte natürlich den Vorteil, ich habe das mehrmals gelesen. Ihr habt es jetzt nur einmal gehört, nicht mal mit eigenen Augen gelesen. Deswegen möchte ich zwei Stellen nochmal wiederholen, die mich wirklich getroffen haben. Ja? Weil, ich gebe ehrlich zu, ich gehöre auch zu denen, die meisten genannt haben. Ich habe auch öfters mal keine Lust, dahin zu gehen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist die Ursache? Warum habe ich eigentlich keine Lust? Und daran kann man ja schließlich arbeiten. Aber dieser eine Satz, der hat mich da wirklich getroffen. Da heißt es, diejenigen, die wirklich nach Gemeinschaft mit Gott verlangt, werden die Gebetsversammlungen regelmäßig besuchen. Also da gibt es keine Option offensichtlich. Sie werden, steht hier. Diejenigen, die wirklich nach Gemeinschaft mit Gott verlangt. Und da gibt es noch einen zweiten Punkt, der mir auch ins Auge gestochen ist, nämlich der Satz, erziehe deinen Geist dazu, die Bibel zu lieben, Gebetsversammlungen und Stunden der Andacht zu schätzen. Also, kann man das machen? Man kann seinen Geist, sein Herz dazu erziehen, die Bibel zu lieben. Das haben wir hoffentlich schon. Aber man kann auch sich dazu erziehen, Gebetsversammlungen der Gemeinde zu schätzen. Ihr kennt sicher die Ausreden des Teufels, wenn es um die Gebetsversammlung der Gemeinde geht. Das ist wirklich ein unpassender Zeitpunkt. Oder? Nach der Arbeit, da sollte ich mich entspannen, da muss ich Ruhe haben. Da will ich jetzt nicht auch noch dahin gehen. Oder ich brauche meinen Schlaf. Ich kann nicht so spät ins Bett. Und ich persönlich, wir haben das auch ernst genommen in Herbolzheim, weil wir haben auch diese Antwort gehabt, wie hier. Und ich kenne die Personen persönlich, die sagen, ich brauche einfach mehr Schlaf. Und wenn ich dahin gehe, dann ist der Schlaf so kurz. Also dann fehlt mir eine Stunde oder so. Oder der Teufel kann uns auch einreden, du kannst genauso gut zu Hause beten. Das heißt ja nicht, dass wir zu Hause nicht beten und auch sollen. Aber genauso gut, dieses eine Wort stimmt nicht. Weil wir haben jetzt schon gelernt, Gott legt Wert auf das gemeinsame Gebet der Gemeinde. Und dann gibt es ja auch noch, ich weiß nicht, ob es in La auch gibt, so Gebetsversammlungen, bei uns zum Beispiel einmal im Monat nach dem Gottesdienst. Und dann kommt die Antwort, ja also, jetzt bin ich schon über 2 Stunden gesessen, jetzt soll ich nochmal dahin sitzen. Nee, das mache ich jetzt nicht. In diesem Buch auf Seite 17 steht eine ganz interessante Aussage. Da heißt es, wo inbrünstige Gebete aufsteigen, da zittert was? Der Teufel. Das ist doch unglaublich, oder? Die Gemeinde Gottes ist in der Lage, den Teufel zum Zittern zu bringen. Das ist doch mal eine Aussage, oder? Und wenn jetzt das wahr ist, dass der Teufel und seine Dämonen zittern, wenn die Gemeinde sich zum gemeinsamen Gebet versammelt, was ist dann die logische Konsequenz? Bitte. Was? Was wird er tun? Alles, um das zu verhindern oder um diesen Kreis so klein wie möglich zu halten. Und deswegen gibt er uns auch diese Ausreden, die er uns eingibt, warum wir da nicht hingehen, brauchen, sollen, können, völlig egal. Da stellte sich mir persönlich dann aber auch wirklich die Frage, will ich jetzt das machen, was Gott will, oder lasse ich mir vom Teufel vorschreiben, was ich tun soll? In dem Buch Testimonies for the Church, Band 4, heißt es auf Seite 461 wie folgt.
Wenn der Heilige Geist am Herzen wirkt und den Seelentempel von seiner Befleckung durch Weltlichkeit und Vergnügungsliebe reinigt, werden alle in die Gebetsversammlung kommen, treu ihre Pflicht tun und voll Ernst und Eifer danach trachten, so viel Segen wie möglich zu empfangen.
Vielleicht ist es euch aufgefallen, auch in dieser Passage spricht der Geist der Weissagung nicht von einer Möglichkeit. Er sagt, wenn wir von allem Weltlichen gereinigt sind, werden wir dabei sein, weil es uns dahin zieht. Nämlich dahin, wo sich Gottes Gemeinde zum Gebet versammelt. Ich möchte euch einladen an dieser Stelle, vielleicht im Leben in eurem persönlichen Leben ein Stück zurückzuwandern, in euren Gedanken. Nämlich an die Stelle, wo ihr so unsterblich verliebt wart. Bei manchen liegt es weit zurück, wie bei mir zum Beispiel, über 40 Jahre. Bei manchem ist es vielleicht nicht so weit zurück. Vielleicht gibt es auch welche, da ist es aktuell so. Ich möchte euch bitten, denkt mal da zurück, an diese Zeit. Das war doch eine schöne Zeit, oder? Dieses Kribbeln im Bauch. Da gibt es sogar ein Lied drüber, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Aber das ist ein Kribbeln im Bauch. Man denkt ständig an die andere Person, ständig bei der Arbeit unterwegs. Man hat immer nur diese andere Person im Kopf, in die man verliebt ist. Man sieht Herzchen überall und ja, das Schöne ist, es gibt nur schöne Worte, wenn man sich trifft. Nur schöne Worte. Nur gute Gedanken. Man ist in der Lage, dem anderen seine Wünsche von den Augen abzulesen. Unglaublich, wie diese Fähigkeit verloren geht, so über die Jahre. Aber darüber reden wir heute nicht. Man möchte dem anderen jeden Gefallen tun. Jeden. Und das Verrückte ist, dieses Gefallen tun macht auch noch Freude. Später wird es zur Last scheinbar. Und dann gibt es diesen unbändigen Wunsch, mit dem anderen immer wieder zusammen zu sein. Ja, dieses Verlangen und die Zeit geht so lange und so langsam, bis man sich wieder endlich trifft. Jetzt stellst du dir vor, diese Person, in die du verliebt warst, die war ja auch in dich verliebt. Und diese Person ist beruflich furchtbar eingespannt. Viel unterwegs in ganz Deutschland und auch in anderen Ländern. Und dann kommt diese Frage, diese wichtige Frage, ja, wenn du so viel unterwegs bist, wann können wir uns dann überhaupt sehen? Und jetzt sagt diese andere Person, ja, wir können uns sehen. Ich bin immer mittwochs um 19 Uhr hier. Bis 21 Uhr können wir uns sehen. Und dann muss ich schon wieder weiter. Ja, und ich frage mich, was wird deine Antwort sein? Wirst du sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich muss ins Bett? Was wird deine Antwort sein? Ich weiß, dass dieser Vergleich hinkt, natürlich wie jeder, aber ein bisschen habt ihr verstanden, hoffentlich, was ich euch sagen will. Was wir wirklich wollen, das machen wir auch, richtig? Oder wir machen es möglich. Und ich habe mich in diesem Zusammenhang, weil ich halte jede Predigt mir ja auch selber, mich gefragt, bei diesen Entscheidungen, ob du da mitmachst, ob du da dran teilnimmst, welche Rolle spielt Jesus bei diesen Entscheidungen? Und ich muss zu meinem Beschämen gestehen, immer wenn ich sage, nee, heute keinen Bock, dahin zu gehen. Das war doch gar nicht mit Jesus abgesprochen. Das war wieder mal meine eigene Entscheidung. Und dann musste ich mir wirklich die Frage stellen, aufgrund der Aussagen, die wir jetzt ja gehört haben, ja, die ich ja alle gelesen hatte, liebe ich Jesus wirklich? Oder kann es sein, und diese Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten, oder kann es sein, dass es da noch jemand gibt in meinem Leben, den ich mehr liebe als Jesus Christus, nämlich mich selbst? Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, Seite 418.
Gebetsversammlungen sollten die fesselndsten Zusammenkünfte sein, die wir abhalten. Häufig werden sie jedoch kümmerlich durchgeführt. Viele hören wohl die Predigt, doch die Gebetsversammlung vernachlässigen sie.
Die Aussage war übrigens auch neu für mich. Ich dachte immer, der Gottesdienst soll unser Highlight sein, ja? Hier steht was anderes. Die Gebetsversammlungen sollen die fesselndsten Zusammenkünfte sein, die wir abhalten. Aber sie setzt es auch hinten dran. Häufig werden sie kümmerlich durchgeführt. Und da müssen wir uns an unserer Nase packen und sagen, okay, das ist bei uns auch so. Wir müssen diese Veranstaltung anders gestalten, damit sie auch Freude bringen, damit sie fesselnd sind, damit es gar nicht die Frage gibt, will ich dahin, sondern die Frage muss sein, wie kann ich meinen Tag einrichten, damit ich da sein kann. Also ich bin jetzt auch nicht, ich bin gar nicht kreativ, sage ich euch ganz ehrlich, das ist der Part meiner Frau. Und ich habe mir so den Kopf zerbrochen, habe überlegt, was mache ich denn? Was können wir denn machen, damit unsere Gebetsstunde attraktiv wird, anziehen, dass die Leute freiwillig kommen oder gerne kommen? Und ich sage euch, mir ist nichts eingefallen, gar nichts. Da habe ich gesagt, okay, machen wir es anders. In der nächsten Gebetsstunde, nach dieser Predigt, haben wir gesagt, wir treffen uns zur nächsten Gebetsstunde und planen die Zukunft. Und ich kann euch nur einladen, macht das. Und dann geht da hin und bringt eure Vorschläge. Und bei uns war es dann auch so. Da gibt es kreative Köpfe in jeder Gemeinde. Und dann kamen die Vorschläge und die Ideen. Und jetzt stehen da ein Haufen Kerzen. Zum Beispiel, muss ja nicht überall das Gleiche sein. Aber bei uns stehen da jetzt ein Haufen Kerzen. Und ich finde es schön persönlich. Nur auf die Idee bin ich natürlich nicht gekommen, ja? Also mir ist da nichts eingefallen, weil ich fand es ja okay, ja? Ich fand ja diesen tristen Ablauf unserer Gebetsstunde in Ordnung. Für mich war das in Ordnung. Wir haben uns getroffen, gesungen, gebetet, das reichte mir. Ich musste verstehen, aber das reicht nicht jedem. Das reicht nicht jedem. Also ich lade euch wirklich dazu ein, macht es, trefft euch. Und alle, die eine Idee haben, geht dahin und sagt eure Ideen. Vielleicht wird eure Gebetsstunde dann noch 10-mal besser wie unsere. Und ich wünsche mir, dass wir voneinander lernen als Gemeinden. Ja, und dass wir das dann mitnehmen können. Und dass unsere Gebetsstunden wirklich die Highlights der Veranstaltungen in der Gemeinde werden. Es gibt ja auch noch andere Gebetsveranstaltungen. Eine habe ich schon genannt, die es bei uns zum Beispiel gibt, nach dem Gottesdienst alle 4 Wochen. Dann gibt es aber auch noch die Gebetswoche. Die kommt ja jetzt demnächst, irgendwann im November. Ich habe nur das Datum nicht im Kopf. Die Gebetswoche. Und da muss ich euch, ja, es gibt auch noch die 10 Tage des Gebets. Wird ja auch in manchen Gemeinden angeboten. Doch ich muss euch sagen, ich bin ja hier in dieser Gemeinde groß geworden. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich als Kind die Gebetswoche wahrgenommen habe. Also, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, dann war es damals, ist natürlich schon ein paar Tage her, ne? Das ist über 40 Jahre her, da war es damals selbstverständlich, dass man an der Gebetswoche teilnimmt. Ich kann mich erinnern, dass Selbstständige ihren Arbeitsablauf geplant haben, sodass sie daran teilnehmen konnten. Oder dass Leute, die im Schichtdienst waren, ihre Schicht getauscht haben, damit sie abends frei haben und daran teilnehmen konnten. Es schien mir so, das ist meine Erinnerung, es schien mir so, dass niemand etwas Wichtigeres zu tun hatte, als in die Gebetsstunde zu gehen. Und ich frage mich immer wieder, wie sieht die Gebetswoche heute in den Gemeinden aus? Übrigens, ihr könnt euch glücklich schätzen hier in Lahr, weil ihr habt ja eine Gebetsstunde am Mittwoch um 19 Uhr. Es gibt unzählige Adventgemeinden, wo es die gar nicht mehr gibt. Land auf, Land ab. Wurde einfach abgeschafft. Ich frage mich immer noch, was bewegt uns, hinzugehen oder auch nicht? Bin ich vielleicht froh, dass ich Spätschicht habe, damit ich da nicht hin muss? Muss. Niemand muss dahin. Was ist die Ursache? Auch diese Frage hat mich sehr beschäftigt. Was ist die Ursache, dass es so gekommen ist über die vielen Jahre? Ich habe nur eine Antwort gefunden. Und die kennt ihr alle auch sehr genau. Wir brauchen es auch nicht aufschlagen, weil ich gehe davon aus, dass wir diese Stelle auswendig kennen. Auf Offenbarung 3, Vers 16 heißt es, also, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Und den Vers davor sparen wir uns jetzt. Ihr wisst, dass das die Kritik Jesu an der Gemeinde ist. Die Lauheit. Und die Lauheit ist auch der einzigste Grund, warum Gebetsversammlungen nicht mehr gut besucht sind. Sind wir lau? Jesus beschreibt uns so. Er wirft uns das vor. Du bist nicht heiß, du bist nicht kalt. Er sagt ja sogar, mir wär's lieber, du wärst kalt, wie dieses Laue. Dieser goldene Mittelweg oder was immer es ist. Das ist unser Zustand. Und das Schlimme ist, wir geben uns damit zufrieden. Wann? Ich habe mir die Frage gestellt, wann werden wir aufwachen als Gemeinde und die Voraussetzungen schaffen, dass der Spätregen ausgegossen werden kann. Die Gebetsversammlung der Gemeinde und die Ausgießung des Geistes stehen in direktem Zusammenhang. Haben wir das verstanden? Ich möchte euch zum Schluss von einer Gemeinde erzählen. Die Gemeinde hat eine Gebetsversammlung eingerichtet, eine wöchentliche. Und wisst ihr, das Verrückte war, alle waren da. Alle waren da. Und als die Geschichte erzählt wurde, kam der Einwand, ja, das ist ja klar, eine Gemeinde in der dritten Welt, die haben ja auch Zeit. Der Parkplatz der Gemeinde stand voll mit Autos. Die ganze Straße war noch voll. Also nichts da, dritte Weltgemeinde. Es war eine westliche Gemeinde. Dann kam der nächste Einwand: Ja, die haben den idealen Zeitpunkt gefunden. Und es stimmt tatsächlich. Sie haben tatsächlich den idealen Zeitpunkt gefunden, damit alle da sein konnten. Sie trafen sich jede Woche 4 Uhr morgens zur Gebetsversammlung. Und alle Autos waren da und die Leute auch. Die Glieder dieser Gemeinde haben verstanden und umgesetzt. Fassen wir noch einmal zusammen. Das Gebet, das gemeinsame Gebet der Gemeinde ist eine göttliche Einrichtung, keine menschliche. Gott legt großen Wert darauf. Gott möchte, dass die Gebetsversammlung in jeder seiner Gemeinden stattfindet. Und wie wir gehört haben, Gott möchte, dass die Gebetsversammlungen die schönsten, die tollsten, die fesselndsten und die ergreifendsten Veranstaltungen werden, die in der Gemeinde stattfinden. Und der Teufel tut alles, um das zu verhindern. Die erste Christengemeinde, sie hat es praktiziert, sie hat es verstanden. Und sie waren sehr erfolgreich. Das Pfingstwunder, die Ausgießung des Geistes, war die Antwort auf genau dieses Gebet. Gott wünscht, dass auch in unserer Gemeinde, dass auch in der Gemeinde Lau, das Thema gemeinsames Gebet vorankommt. Es hängt viel davon ab. Und die Engel warten darauf, dass wir endlich tätig werden. Und der Spätregen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, der Spätregen wird erst kommen, wenn das funktioniert. Wenn uns das so wichtig geworden ist, damit die Gemeinde wieder das wird, was sie einmal war. Und ihr wisst es wahrscheinlich, wenigstens die Älteren, Adventgemeinde war in der Welt bekannt als die betende Gemeinde. Ich wünsche uns, jedem Einzelnen, dass wir uns von Gott so verändern lassen, dass wir uns ihm wirklich weihen, dass er unser Leben bestimmen darf, weil er meint es ja nur gut mit uns. Dass er uns den Weg weisen darf, den er mit uns gehen möchte. Und ich wünsche uns, dass wir bereit sind, auch den Weg zu gehen, den er uns vorgibt. Und aus dieser Gebetsversammlung, ich möchte es gerade nochmal wiederholen, aus der Gebetsversammlung, die tollste, die fesselndste, die ergreifendste Veranstaltung der Gemeinde und die schönste werden zu lassen, das liegt in der Hand jeder einzelnen Gemeinde. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass euch das gelingt. Amen.